Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Wladimir Horowitz war wohl einer der größten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Und trotzdem bedeuteten seine Konzerte bis ins hohe Alter für ihn doch auch eine starke nervliche Herausforderung, wie seine Biografen wissen. So wie an jenem Abend in Rochester. Wie immer wartete Horowitz hinter der Bühne darauf, dass es nun gleich losgehen würde. Endlich hielt ihm einer der Bühnenarbeiter die Tür auf, damit der Künstler nun vor die Menge treten könnte. Doch da drehte sich Horowitz noch einmal um zu seinem Klavierstimmer und Freund Franz Mohr, deutete auf das Podium und sagte leise: Franz, da draußen ist der einsamste Ort der Welt. Und während er dann unter dem donnernden Applaus hinaustrat, blickte sein Klavierstimmer, ein entschiedener Christ, Franz Mohr, hinter ihm her und dachte bei sich: O Horowitz, wenn du nur wüsstest, wo in Wirklichkeit der einsamste Ort der Welt war. Und Mohr berichtet hinterher: Ich dachte, Horowitz, darüber habe ich noch nie mit dir gesprochen. Und ich betete dort hinter der Bühne: Herr Jesus, öffne du die Tür, dass ich irgendwie die Gelegenheit bekomme, Horowitz von dir zu erzählen. Und diese Tür öffnete sich dann am nächsten Wochenende. Liebe Gemeinde, zum Karfreitag. Der einsamste Ort der Welt, das ist nicht ein Klavierhocker in einem riesigen Konzertsaal. Der einsamste Ort der Welt, das ist auch nicht das Klassenzimmer, in dem ein Schüler allein mit seiner Mathearbeit kämpft. Das ist nicht mal das Sterbezimmer eines Menschen, der keine Verwandten mehr hat. Das mögen zum Teil schreckliche Orte sein. Aber der einsamste Ort der Welt, und das meinte Franz Mohr dort hinter der Bühne in Rochester, ist jener überhitzte Platz in der Mittagssonne von Jerusalem. Jener Ort, von dem uns berichtet wird, dass selbst Gott nicht mehr da war. Es ist jener Platz, an dem Gottes Sohn diese Worte ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Vers 46 unseres Predigtextes heute, Matthäus 27. Und Matthäus nimmt uns nun durch seinen Bericht mit an diesen Ort. Vordergründig betrachtet war dieser Platz alles andere als einsam, so wie auch ein Konzertpodium vordergründig betrachtet alles andere als einsam ist, wenn da hundert oder tausende von Menschen vor einem sitzen. Da waren die römischen Soldaten, die ihre Arbeit taten, da waren die vielen Menschen, die ihre spöttischen Sprüche losließen, da waren die beiden Verbrecher rechts und links neben Jesus, da waren ein paar wenige Getreue, die bei ihm ausharrten, und ein paar Neugierige, die einfach schauen wollten, was jetzt passierte. Und doch konnte niemand von ihnen, auch nur im Entferntesten, ahnen, welche unaussagbare Last dort auf Jesus draufgepackt wurde. Und erst recht konnte kein Mensch auch nur einen Finger rühren, um diese Last mitzutragen. Und der Einzige, der es wusste und der Einzige, der die Situation durchschaute, Gott selbst, der Vater selbst, hatte sich abgewandt. Warum? Wir wollen versuchen, diese Situation ein wenig besser zu verstehen heute Morgen. Viele von uns hören und lesen diese Berichte seit Jahren, Jahrzehnten. Und selbst Leute, die keine Bibelleser sind, aber sagen wir mal Kunstinteressierte, die kommen gar nicht umhin. Es dürfte zumindest in Europa und in Amerika kaum eine größere Galerie geben, in der sich kein Bild vom Kreuz und dem Gekreuzigten findet. Heute Abend wird hier in Hannover die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Und am Ende wird es wie immer rauschenden Applaus geben. Und die Künstler werden sich verneigen. Und alle werden erleichtert sein, ein schönes Konzert hinter sich gebracht zu haben. Aber wer versteht, was da passiert ist? Wer denkt schon daran, dass das Kreuz im Grunde genommen eine einzige Aufgabe hatte, nämlich ein Höchstmaß an Grausamkeit und Schmerzen zu garantieren? Der, den man dort aufhing, der sollte möglichst lange leiden, er sollte möglichst lange mit dem Tod kämpfen. Das Kreuz garantierte Herzrasen, wachsende Todesangst, eine lange Erstickungsphase. Bezeichnenderweise haben die kultivierten Römer diese Strafe auch nicht selbst erfunden, sondern sie haben diese Hinrichtungsmethode bei den Karthagern abgeguckt, die sie in den Punischen Kriegen besiegt hatten. Und dann haben sie von den Besiegten gewissermaßen das Grausamste übernommen, was die zu bieten hatten, nämlich diese Strafe. Und es gab eine wichtige Einschränkung: Wer das römische Bürgerrecht besaß, durfte nicht gekreuzigt werden. Und wer noch so viel Dreck am Stecken hatte. Diese Strafe war reserviert für Sklaven und für Nichtrömer. Und Cicero, der Politiker, hat seine römischen Mitbürger eingeschworen, es sei unter ihrer Würde, bei einer Kreuzigung überhaupt hinzusehen. Haben sich nicht alle dran gehalten in dem Fall. Wörtlich schreibt Cicero: Henker und schon das bloße Wort Kreuz sollten fernbleiben, nicht nur dem Leib der römischen Bürger, sondern auch ihren Gedanken, ihren Augen und ihren Ohren. Und bevor nun unser Abschnitt beginnt, Matthäus 27 ab Vers 45 bis Vers 54, berichtet Matthäus davon. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie das mitverfolgen. Matthäus 27, ab Vers 39, dass die Vorübergehenden lästern. Also, wenn man diesen Bericht als Ganzen liest, dann merkt man, dass es um das Kreuz herum ziemlich laut und aufgeheizt gewesen sein muss, von der Stimmung her, lärmend, eine gereizte Stimmung. Und die Vorübergehenden lästern, das religiöse Establishment spottet und die Mitgekreuzigten pöbeln. Die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten den Kopf. Es spotteten aber die obersten Priester samt Schriftgelehrten und Ältesten und ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber ihnen allen wird es bald die Sprache verschlagen haben. Denn schon bald passieren um das Kreuz herum unheimliche Dinge. Und davon berichtet Matthäus jetzt ohne jede Ausmalung, ohne jede Kommentierung. Er konfrontiert uns einfach mit den Fakten. Ein Tod zerreißt die Welt. Wir lesen diese Verse 45 bis 54. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Aber Jesus schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig: Dieser war Gottes Sohn. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns die Augen öffnest für das, was da geschehen ist. Amen. Das Kreuz Jesu unterscheidet sich äußerlich nicht von den tausenden Kreuzen, an denen damals Schwerverbrecher hingerichtet wurden. Es ist ein Holzkreuz. Die Befestigung des Körpers erfolgt mit etwa 10 cm langen Nägeln, die durch Hände und Fersenknochen durchgehauen werden. Die körperlichen Schmerzen, die Jesus aushalten muss, sind genauso schlimm wie bei den anderen. Der Durst in der Gluthitze ist natürlich für den Gottessohn genauso unerträglich wie für die anderen. Aber was sonst noch passiert an diesem Kreuz und um das Kreuz herum, das ist einzigartig. Dieses eine Kreuz beweist eine besondere Sprengkraft. Und wir sehen hier das Aufsehenerregende, das Übernatürliche, das sichtbare Eingreifen Gottes beginnt nicht erst am Ostermorgen. Es begleitet schon den Karfreitag. Es beginnt spätestens mittags um 12 Uhr, von der sechsten Stunde an, mittags 12 Uhr. Ein Tod zerreißt die Welt. Und das Erste, was Matthäus uns hier vorstellt, ist die zerrissene Schöpfung. Ein Tod zerreißt die Welt, erstens die zerrissene Schöpfung. Was muss das für ein Schrecken ausgelöst haben? Begonnen hatte die Kreuzigung früh um 9 zur dritten Stunde. Und jetzt plötzlich zur Mittagszeit, wo die Sonne am höchsten steht, nachdem Jesus schon etwa 3 Stunden am Kreuz hängt, zieht sich der Himmel zu. Aber es sind nicht ein paar Regenwolken, es ist nicht einfach ein normales Gewitter, es ist nicht eine natürliche Sonnenfinsternis, sondern es sind 3 Stunden tiefe, übernatürliche, plötzlich hereinbrechende Finsternis über das ganze Land, wie Matthäus hier schreibt, über ganz Israel offensichtlich. Ein tiefer Riss geht durch die Schöpfung. Eine Welt, die Gott tötet, die Jesus ablehnt, stürzt sich selbst in die Finsternis hinein. Jesus hatte ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und in dem Moment, wo das Licht stirbt, wo das Licht von der Welt genommen wird, da bleibt nur noch die Finsternis. Nimm Jesus weg und du hast nur noch Finsternis. Das ist die Botschaft. Nimm Jesus weg, du hast nur noch Finsternis. Unser Problem ist heute nur, dass wir diese Finsternis ohne Jesus nicht mehr so deutlich vor Augen haben, wie die Leute damals am Karfreitag zwischen 12 und 15 Uhr. Damals ging der Riss durch die Schöpfung vor ihren Augen. Und wir stehen vor der gleichen geistlichen Realität, aber sehen das oft nicht so deutlich. Aus jener Zeit sind uns aus dem Neuen Testament, das wissen wir ja, nicht sehr viele Schriften erhalten. Und trotzdem gibt es auch außerhalb der Bibel einen Hinweis auf dieses Naturereignis. Es stammt von dem Geschichtsschreiber Tallus, der etwa 20 Jahre später ein Geschichtswerk über die Mittelmeerländer schrieb. Und Tallus weiß immerhin von jener großen Finsternis. Er versucht sie dann als Sonnenfinsternis natürlich zu erklären, aber das kann gar nicht stimmen, weil in jenen Tagen Vollmond war und bei Vollmond keine Sonnenfinsternis möglich ist. Aber die Tatsache dieser Finsternis, die erwähnt Tallus. Und die Bibel zeigt uns die Ursache. Und die Ursache besteht darin, dass Gott direkt eingreift und dass Gott den Leuten, die hier in Jerusalem sind, an diesem Tag gewissermaßen eine Gegenstandslektion gibt. Was dort sichtbar in der Natur geschieht und was jeder Mensch, ob er gläubig ist oder nicht, völlig egal, mitbekommen muss, das ist Gottes sichtbare Erklärung für das, was gleichzeitig in der unsichtbaren Welt abläuft. Und die Juden, die das Alte Testament kannten, die haben sich wahrscheinlich daran erinnert, Finsternis ist im Alten Testament immer ein Zeichen dafür, dass Gott richtet. Das konnten sie nachlesen, Jesaja 5,30, Joel 2,2 oder Amos 8, Vers 9, da heißt es, und es soll geschehen, an jenem Tage, spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Amos 8, Vers 9, genau das geschieht. Eine Welt, die Gott hinrichtet, wird von Gott gerichtet. Und das ist so wirklich wie die Finsternis jener Stunden. Und diesen Riss kann man eben nicht nur am atmosphärischen Himmel, sondern genauso am geologischen Erdboden feststellen. Am selben Tag noch, nachdem Jesus schon gestorben ist, sehen Sie hin, was Matthäus da berichtet. In Vers 51, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Das unterstreicht der Vater, als Jesus gestorben ist. Was hier geschieht, ein Katastrophenbericht. Und auch die Erdstöße zu jener Zeit werden außerhalb der Bibel in anderen Quellen nochmal bestätigt. Hochinteressant. Der jüdische Historiker Flavius Josephus zum Beispiel berichtet etwa 90 nach Christus von merkwürdigen Ereignissen anlässlich eines früheren Passafestes. Hier nur ein kurzes Zitat von Josephus. Das Osttor des inneren Tempelbezirks, schreibt er, das Osttor, das von Erz und außerordentlich schwer war und am Abend von 20 Mann nur mit Mühe geschlossen werden konnte, das außerdem durch Eisen beschlagene Querbalken versperrt wurde. Dieses Tor sah man in der Dunkelheit sich von selbst öffnen, schreibt Josephus. Und Gott macht mit diesem kosmischen Zeichen dem Letzten klar, dass hier ist ein Gericht und es schlägt sich nieder in der Wirklichkeit der Natur, in der Geophysik. Und Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, etwa 115 nach Christus, kennt das gleiche Ereignis. Und im Talmud finden wir auch eine Jahresangabe, dass es sich um ein Passafest um das Jahr 30 etwa handeln würde. Also man kommt, es passt zusammen. Und Gott ist kein Zuschauer. Sein Gericht kommt. Aber Gott macht noch nicht Schluss mit dieser Welt. Die Mörder von Jesus leben ja noch weiter. Wer getötet wird in diesen Stunden, das sind nicht die Menschen, sondern das ist Jesus. Das Gericht trifft nicht die Frevler, es trifft nicht die Gleichgültigen, es trifft nicht die Henker, sondern es trifft Gottes Sohn am eigenen Leib. Warum? Das haben die Apostel später wieder und wieder erklärt, warum das so dramatisch und brutal sein musste, was hier mit Jesus geschieht. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist es. Jesus trägt unsere Sünde. Nein, er wird zu unserer Sünde. Und bitte verstehen Sie das. Das ist keine abstrakte Theologie. Das ist nicht ein Konzept von Sühne, was sich ein paar Theologen am Schreibtisch ausgedacht haben. Sondern, und das will Matthäus hier deutlich machen, das ist die knallharte Realität. Jesus wird zur Sünde. Für Sie und für mich. Das kann man natürlich nicht sehen, was Gott da auf seinen Sohn draufpackt, diese Sünde. Aber es ist trotzdem da. Schauen Sie, unsere Schuld vor Gott können wir auch nicht sehen. Man kann die Auswirkungen sehen. Man kann sehen mit den Augen und greifen mit den Händen das Böse, das wir tun und sagen und anrichten. Das ist alles höchst sichtbar. Leider. Aber die Wurzel, das eigentliche Elend, das in unserem Herzen steckt, da, wo es um unser Verhältnis zu Jesus geht, um unsere Haltung gegenüber dem heiligen Gott, das ist doch nicht sichtbar. Und das ist doch so real. Wie du zu Jesus stehst, das kann man nicht sehen. Ob du ihn liebst, ob du ihn ehrst, ob du ihn als Gott anbetest, das kann doch erstmal kein Mensch sehen, wie es in deinem Herzen aussieht. Aber Gott sieht es und er weiß es. Es ist eine Realität. Und wenn du Jesus nicht gehorchst und Jesus nicht gehörst, dann ist das auch eine Realität. Dann ist es eine handfeste, krachende Schuld. Und das sieht Gott. Und in diesen Stunden hat Gott etwas gemacht, was unser Verstand nie ganz begreifen wird. Da hat Gott meine Schuld und ihre Schuld genommen und er hat sie auf das Leben, auf das Herz seines Sohnes draufgepackt. Ich weiß nicht wie, aber die Bibel sagt, dass Gott alle Sünden, die jemals vor der Kreuzigung begangen wurden und jemals nach der Kreuzigung wieder begangen werden würden, auf Jesus draufgepackt wurden. Das ist das Drama aller Dramen, was sich da abspielt. Und mitten hinein ruft Jesus diesen erschütternden Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 7 Worte hat Jesus ja am Kreuz gesprochen. Sie werden in den Evangelien berichtet, jeder Evangelist berichtet bestimmte dieser 7 Worte, sodass wir das gesamte Feld haben, das gesamte Repertoire gewissermaßen. Aber nur ein einziges Wort wird 2-mal berichtet. Nämlich von Markus und von Matthäus, in Markus 15, 34 und hier in unserem Vers 46. Und das ist ausgerechnet dieses Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das einzige der Worte am Kreuz, das 2-mal zitiert wird. Wir können die Erschütterung dieses Satzes nur erahnen, wenn wir uns klar machen, wer ihn hier spricht. Derjenige, der ihn hier spricht, steht in einer so engen, totalen, völligen, hundertprozentigen, ungebrochenen Übereinstimmung und Harmonie mit dem Vater wie niemand sonst. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Johannes 10, Vers 30. Jesus war nie ohne den Vater von Ewigkeit her. Das müssen wir wissen, wenn wir diesen Satz lesen. Und das sehen wir doch schon bei kleinen Kindern. Wenn jemand früh auf sich gestellt ist, fällt dem die Trennung von den Eltern nicht annähernd so schwer, wie jemand, der Papa und Mama eigentlich immer bei sich hat. Ist doch logisch. Deswegen ist es trotzdem gut und wichtig, dass die Kinder Papa und Mama viel bei sich haben. Aber wir müssen uns vorstellen, was das für Jesus bedeutet. Er war von Ewigkeit her nie ohne den Vater. Nie. Da gab es nie die kleinste Trübung. Und deshalb konnte durch die Trennung vom Vater niemand so schlimm gequält werden wie Jesus. Verstehen wir das? Manche Theologen haben gesagt, naja, wenn einer weiß, dass er auferstehen wird in 2 Tagen, kann das ja wohl nicht so schlimm sein mit der Kreuzigung. Was für eine gotteslästerliche Blindheit steckt hinter solchen Annahmen. Und ausgerechnet diesen Satz, und das ist die nächste Beobachtung, ausgerechnet diesen Satz zitieren die Evangelien in der Originalsprache, in der Jesus ihn damals ausgerufen hat. Eli, Eli, lama, saftani. Und dann kommt nochmal die Übersetzung ins Griechische. Die Evangelien, wissen wir, sind in Griechisch geschrieben, der damaligen Weltsprache. Aber diesen Satz, den zitieren sie auf Aramäisch. Eigentlich ist es fast so eine Mischung aus Aramäisch und Hebräisch. Denn Jesus hat Aramäisch gesprochen, auch Griechisch natürlich, aber Aramäisch war gewissermaßen die Muttersprache. Und der Psalm war ursprünglich in Hebräisch. Und das sind die ersten Worte vom Psalm 22, wir haben es ja gehört. Und es ist so, als wollten die Evangelisten mit dieser wörtlichen Wiedergabe, die erst dann ins Griechische übersetzt wird, auf Nummer sicher gehen und sagen, Leute, wir haben nicht falsch zitiert. Wir haben nicht falsch übersetzt, er hat es wirklich so gesagt. Also sie gingen jetzt zweimal sicher, dadurch, dass zwei Evangelisten das berichten und dadurch, dass es hier in der Originalsprache wiedergegeben wird. Er hat es wirklich so gesagt. Und daran wird ja im Umkehrschluss deutlich, wie unvorstellbar ist, dass er sowas gesagt hat. Gott verlässt Jesus, Gott Vater verlässt Gott Sohn und das Land stürzt in Finsternis. Und dieses Gericht passiert an einem Punkt in der Geschichte. Der heilige Gott konzentriert sein Gericht jetzt auf einen einzigen Punkt im ganzen Kosmos. Auf eine einzige Person aus der ganzen Menschheit. Und darum muss er diese Menschheitsperson, diese eine Person, die hier für die ganze Menschheit steht, in die Einsamkeit und in die Finsternis hinausstoßen. Wilhelm Busch hat das drastisch beschrieben. Er hat gesagt, die Stätte des Leidens ist eigentlich nicht Golgatha, sondern sie ist in der Luft. Jesus hängt in der Luft. Man hat Jesus hinausgehängt in die Luft. Man hat ihm den Boden unter den Füßen weggenommen, schreibt Wilhelm Busch. Und beide haben ihn hinausgedrängt, Gott und der Mensch. In der ganzen Weltgeschichte ist noch nie ein Verfluchter gewesen, der so wie Jesus verstoßen war, hinausgetan von den Menschen und hinausgestoßen vom lebendigen Gott. Das ist die Situation. Und das ist die Schlüsselszene im ganzen Kreuzesgeschehen. Dieses Gericht trifft den einzigen Menschen, der jemals über diese Erde ging und ohne Sünde blieb. Und dieser Jesus ist der einzige Ort, wo Schuld gesühnt werden kann. Weil nur er das vollkommene Opferlamm ist, weil nur er ein sündloses Leben in die Waagschale werfen kann, um es stellvertretend für uns dem Vater darzubringen. Aber gerade, und das müssen wir verstehen, Leute, gerade weil Jesus ohne Sünde ist, trifft ihn das Gericht härter als jeden anderen. Weil er Sünde nicht kannte als eigene Erfahrung. Und jetzt kriegt er alle Sünde aller Zeiten auf einmal ab. Denn in diesen Momenten legt der Vater deine Sünde und meine Sünde auf den einen, weil nur so der heilige Gott Gott bleiben kann, heilig bleiben kann, gerecht bleiben kann, vollkommen bleiben kann und uns trotzdem nicht in die Hölle schicken muss, wenn die Schuld getragen wird. Es geht auch um Gottes Gerechtigkeit hier. Gott kann Schuld nicht zulassen. Und für Jesus kommen in dieser Katastrophensituation zwei Dinge zusammen. Nie war er ohne den Vater, jetzt ist er völlig ohne den Vater. Nie war er mit Sünde und jetzt ist er durch und durch zersetzt von Sünde. Verstehen Sie, das ist nicht mehr zu steigern, was hier vor uns steht. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und das ist jetzt wichtig zu sehen. Gott sieht in diesem Gekreuzigten jetzt nicht nur seinen eigenen Sohn, sondern Gott sieht in dem Gekreuzigten in dem Moment deinen Hass und meinen Unglauben und unsere ganze schmutzige Schuld sieht Gott in diesen Stunden in seinem Sohn. Und in dem Moment geschieht, was kein Verstand mehr nachvollziehen kann, Gott von Gott verlassen und dass der Sohn den Vater anruft, aber ihn nicht mehr Vater nennt. Das ist das einzige Mal, dass Jesus zum Vater sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schreit nicht mehr, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Mein Gott. Das ist kein Anflug von Zweifel, der Jesus hier überkommt. Jesus hat hier nicht plötzlich den Mut verloren. Jesus hat sich nicht plötzlich vom Vater verlassen gefühlt, sondern Jesus war verlassen von Gott. Dass Jesus hier in die Finsternis hinausschreit, das ist kein Gefühl, sondern eine Tatsache. Verstehen Sie? Gott von Gott verlassen, das ist eine Tatsache. Und Jesus hat natürlich auch in diesen dunklen Stunden niemals aufgehört, Gott zu sein. Gottes Sohn. Am Kreuz starb nicht nur ein Mensch. Nicht nur ein Mensch. Sondern am Kreuz, da starb wirklich Gott. Es ist einfach nicht zu begreifen, was hier geschieht. Auf geheimnisvolle Weise, die wir nicht ergründen können und die wir nur umschreiben können, dass wir ganz, ganz scheu und behutsam nachzusprechen versuchen, was die Evangelisten berichten. Auf diese geheimnisvolle Weise wurde der Sohn von der Verbindung zum Vater abgeschnitten. Und das war schlimm für Jesus, aber überlegen Sie mal, was das für den Vater bedeutet hat. Was das für den Vater bedeutet hat. Was es für einen Vater bedeutet, wenn er abgeschnitten ist vom Sohn und weiß, der leidet jetzt, wie nie einer gelitten hat. Das ist die Sprengkraft des Kreuzes, die zerrissene Schöpfung und der zerrissene Gott. Aber es muss so sein. Auch wenn der Vater den Sohn in diesen Augenblicken kein Fünkchen weniger lieb hat. Kein Fünkchen weniger lieb hat. Aber er muss sich jetzt abwenden, weil der Sohn durch und durch beladen ist, durchsetzt ist mit Sünde, verseucht mit unserer Schuld. Und dann dieser Schrei der Verlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verstehen Sie, wenn wir nicht ganz taub und stumpf sind in unserer Trägheit und unserer Selbstgenügsamkeit, dann redet dieser Schrei zu uns. Haben Sie jemals diesen Schrei gehört? Hermann Betzel, der bayerische Bischof, hat es so formuliert. Er sagt, ich habe es nie gewusst, was Sünde ist. Sie war mir leicht, darum nahm ich sie leicht. Das leere Wort, die lose Rede, der unreine Gedanke, der bittere Neid, der schnöde Zorn, der leere Hochmut, also all die Folgen auch der Sünde. Das ist mir alles so leicht gefallen und ihn, Jesus, hat es so hart beschwert. Und dann fügt Betzel einen Satz hinzu. Und er sagt, ich lebte im Wohlbehagen der Gewöhnung, bis ich unter dem Kreuz aufwachte. Ich lebte im Wohlbehagen der Gewöhnung, bis ich unter dem Kreuz aufwachte, sagt Betzel. Das heißt, ich konnte ganz gut mit meiner Sünde leben. Und das war mir ganz behaglich alles. Ich habe kein Problem gehabt, mit meiner Sünde zu leben. Das war alles ganz komfortabel. Ich hatte mich eingerichtet. Ich hatte mich daran gewöhnt. Ich hatte nicht mal mehr die Sehnsucht, davon loszukommen. Bis ich im Angesicht des Kreuzes Jesu endlich wach wurde und merkte, wie schlimm es um meine Sünde bestellt ist. Haben Sie jemals geahnt, wie schlimm es um Ihre Sünde bestellt ist? Lässt du den Schrei Jesus an dich heran, damit er den Schleier deiner Selbstberuhigung zerreißen darf? Weißt du, wie schlimm es um deine Sünde steht? Dann reagiert einer hier, Vers 47. Etliche der Anwesenden sprachen, als sie das hörten, der ruft den Elia, weil das kann sprachlich so ähnlich aufgefasst werden. Mein Gott, Elia! Und das kann schon sein, dass einer sich da verhört hat, aber wahrscheinlich war es auch von vielen eine Verballhornung. Die haben sich einfach lustig gemacht. Ja, der ruft jetzt den Elia, den Propheten, mal sehen, der wird ihm auch nicht helfen können. Und dann gibt ihm wenigstens einer was gegen den Durst. Das ist Vers 48. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Dieser Sauerwein, das war die Bierflasche der Soldaten, ganz billig, etwas Wein mit viel Wasser gemischt, aber gut gegen den Durst. Und dann geht der Spott der Soldaten, der geht weiter. Die übrigen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Und keiner von den feixenden Soldaten ahnt auch nur, dass er der Augenzeuge des größten persönlichen Kampfes ist, den jemals einer austragen muss. Gott von Gott getrennt. Und dann dieser letzte Schrei, Vers 50. Und Sie sehen, wie nüchtern, einfach Punkt für Punkt Matthäus berichtet. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme. Das war eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise röchelten die am Kreuz Hingerichteten am Ende nur noch. Und viele Ausleger nehmen an, dass damit auch nochmal deutlich wird, Jesus handelt hier ganz bewusst. Er bleibt der Sohn Gottes. Und Chrysostomus etwa schreibt, aus dem Grunde hat er so kräftig geschrien, damit deutlich würde, dass dieser Akt mit Kraft geschehe. Er weiß genau, was hier um ihn herum geschieht. Und man hat gefragt, was wohl dieser letzte Schrei war. Wir wissen von Johannes 19, Vers 30, dass es wahrscheinlich dieser Ruf war, es ist vollbracht. Das war wahrscheinlich dieser letzte Schrei. Und dann steht hier, er gab den Geist auf. Das ist auch ein ganz bewusster Akt. Er gab den Geist auf. Nicht einfach, er verschied oder so, sondern er gab den Geist auf. Aktiv. Und in dem Moment, als Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang. Und das ist das Dritte. Die zerrissene Schöpfung, der zerrissene Gott und das Dritte, der zerrissene Vorhang. Ein Tod zerreißt die Welt. Sie müssen wissen, im Tempel war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Hochbetrieb, Passafest. Tausende von Pilgern aus aller Welt bringen das Passaopfer. Zahllose Priester sind voll im Einsatz. Nur in den wichtigsten Raum darf keiner reingucken, geschweige denn reingehen. Auch die Priester dürfen das nicht. Nur der hohe Priester und auch der nur einmal im Jahr. Das Allerheiligste ist verschlossen, zugedeckt, total. Mit einem majestätischen, schweren Vorhang. Und wir wissen von Josephus, dass das wahrscheinlich ein dicker, blauer Vorhang war. So ein richtiges Prachtstück. Ganz dicht. Und dieses Allerheiligste, was hinter diesem blauen Vorhang war das besondere Zeichen für die Gegenwart Gottes. Die wussten natürlich auch, dass Gott da nicht drin sitzt. Aber dieses Allerheiligste erinnerte sie daran, dass der lebendige Gott ein heiliger Gott ist und nicht nur der liebe Gott. Und nicht nur der Kumpelgott. Schon gar nicht der Kumpelgott. Und dass dieser Gott auch zu fürchten ist. Und dass dieser Gott auch sehr fern sein kann. Und dass dieser Gott für den Sünder auch eine Bedrohung ist. Weil er Gott ist. Weil er heilig ist. Und der schwere blaue Vorhang war eine sehr laute Predigt. Und sie rief den Leuten ständig zu, du kannst nicht direkt zu Gott kommen. Deine Sünde trennt dich von deinem Gott. Du brauchst das Opfer. Und du brauchst das Ritual des Tempels. Und du brauchst die Priester und du brauchst den hohen Priester, der einmal im Jahr hinter diesen Vorhang geht. Das ist die Predigt, die laute, laute Predigt dieses Vorhangs. Und dann ratsch reißt er von oben nach unten durch. Und damit kündigt Gott das Ende des Tempelgottesdienstes an. Verstehen Sie? Das ist dramatisch, was hier in diesem Moment von Gott her gezeigt wird. Und jetzt reißt das auf. Die Sprengkraft des Kreuzes, der zerrissene Vorhang. Als Jesus die Sünde aufgesogen und weggetragen hat und für unsere Schuld gebüßt hat, da ruft er aus, es ist vollbracht und der Vorhang zerreißt. Und jetzt greift Gott ein in diesem ganzen Geschehen. Daran sehen wir das. Gott macht den Weg frei, Gott räumt die Schranke weg, Gott zieht das Gitter hoch. Gott sagt, komm, Tag der offenen Tür. Jahre der offenen Tür, solange das Evangelium verkündigt wird. Der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Und so laut der geschlossene Vorhang vorher predigte, so laut predigt jetzt der nicht mehr vorhandene Vorhang. Und Hebräer 10 hat das dann später fantastisch auf den Punkt gebracht. Hören Sie mal, Hebräer, es ist mir zum ersten Mal bei dieser Predigtvorbereitung aufgefallen, was da in Hebräer 10 eigentlich steht, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Das heißt, er hat den Weg frei gemacht, den neuen, den lebendigen Weg, jenseits aller Rituale, durch den Vorhang hindurch. Es geht jetzt weiter hinter dem Vorhang. Direkt zu Gott durch sein Fleisch, das heißt durch sein Opfer, durch seinen eigenen Leib, mit dem er sich in die Bresche geworfen hat, die Schuld auf sich genommen hat. Und da, wo früher der Vorhang war, ist jetzt Jesus. Das sagt Hebräer 10. Ich habe den Vers nie verstanden. Aber Sie verstehen ihn von Matthäus 27 her. Hebräer 10, Vers 19 bis 20. Und dieser Vorhang ist jetzt total weg. Schauen Sie, wie Matthäus das schreibt. Von oben an bis unten aus, steht da wörtlich. Ratsch! Also er ist wirklich durch, dieser Vorhang. Der Vorhang ist nicht angerissen. Der Vorhang ist nicht so ein bisschen mal aufgezupft, sondern er ist zweigeteilt. Er ist weg. Und damit ist die neue Zeit angebrochen. Das ist die Wende der Weltgeschichte. Das ist das Drama aller Dramen. Das ist das Ende des Tempeldienstes. Es ist nicht mehr nötig. Die Priester können nach Hause gehen. Weil Gott da ist und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und es müssen keine Opfer mehr gebracht haben. Und wissen Sie, was die römisch-katholische Kirche macht? Die römisch-katholische Kirche hat mit ihrem Vermittlungssystem diesen blauen Vorhang wieder aufgehängt. Und ihn dicht und dichter gemacht. Und deswegen ist diese Frage so lebensnotwendig für die Frage des Evangeliums. Und dann kommt hier, wir kommen immer mehr zum Ende dieses Abschnittes, dann kommt dieser eigentümliche Hinweis noch in Vers 52. Und jetzt kommen wir wieder zu Matthäus 27. Da heißt es dann, und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung. Also am besten machen Sie hinter, die Gräber öffneten sich einen dicken Punkt und setzen alles, was danach kommt, bis zum Ende von Vers 53 in eine Klammer. Da beschreibt nämlich Matthäus jetzt schon vorausblickend, was nach der Auferstehung geschehen wird. Karfreitag tun sich die Gräber auf und am Ostersonntag erstehen dann einige Gläubige aus der Zeit des Alten Testaments auf und erscheinen Leuten in Jerusalem. Das ist für die der Zeitpunkt der Auferstehung. Sehr, sehr rätselhaft. Und es ist auch so, dass die Bibel nicht von Jesus ablenken will und das nicht weiter schildert und beschreibt, nur als Faktum. Und damit wird gezeigt, auch die Gläubigen aus der Zeit des Alten Testaments vor Jesus, die diesen Opferrhythmus noch mit, Ritus noch mitmachen mussten und auch diesen Opferrhythmus noch einhalten mussten, die können deshalb zu Gott kommen, weil Jesus ihre Schuld weggetragen hat. Auch für das Alte Testament gilt das. Wer im Alten Testament dem geglaubt hat, was Gott bis dahin offenbart hat, der wird am Ende im Himmel sein wegen Jesus. Weil Jesus das alles nachträglich gültig gemacht hat, ihre Gebote nachträglich, ihre Gebete nachträglich gültig gemacht hat, ihre Opfer nachträglich gültig gemacht hat. Der Vorhang ist zerrissen und die Gräber werden aufgerissen und viele kommen heraus, steht hier in Vers 52. Viele, aber bei weitem nicht alle. Und da sehen wir den letzten Riss, der vom Kreuz Jesu ausgeht, die zerrissene Schöpfung, der zerrissene Gott, der zerrissene Vorhang, und viertens und letztens die zerrissene Menschheit. Denn für die einen bedeutet das Kreuz Auferstehung. Und für die anderen bedeutet es ewiges Gericht. Und jetzt passiert, und schauen Sie das sich noch einmal an, jetzt passiert, was seitdem immer wieder passiert ist. Und das ist erschütternd zu sehen. Der Vorhang ist zerrissen. Und die meisten leben so weiter, als wäre nichts passiert. Das konnte man damals auch schon. Das Allerheiligste ist offen, aber die meisten gehen nicht rein. Gott ruft in seine Nähe, aber die meisten bleiben ihm lieber fern. Und die anderen, die bleiben erschüttert vor diesem Kreuz stehen und singen, was wir gleich singen werden, Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod, der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht müsste sterben. Tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. So kann man auch reagieren. Denken Sie an die vielen Menschen, die an dem Tag in Jerusalem waren, die das alles mitgekriegt haben. Den Schrecken mit der dreistündigen Finsternis, die Erschütterung durch das Erdbeben und dann der messerscharf durchgeschlitzte Tempelvorhang, die skandalöse Entblößung des Allerheiligsten und noch mehr haben die mitgekriegt, die um das Kreuz herumstanden. Und jetzt geht dieser Riss durch die Menschheit und das wird schon unter dem Kreuz sichtbar. Das sind die Spötter und die Gaffer und die Vorbeigeher und die dran Vorbeiseher. Das geht schon los unter dem Kreuz. Und dann sind da die mutigen Frauen, von denen wir am Sonntag noch mehr hören werden. In Vers 55, das steht jetzt nicht mehr auf Ihrem Zettel, aber in Ihrer Bibel, da steht, es waren dort aber viele Frauen, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa gefolgt waren und ihm gedient hatten. Und unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und Mutter der Söhne des Zebedäus. Die sind da. Und die ersten Auferstandenen sind da. Vers 52, 53. Die werden genau wissen, wem sie das zu verdanken haben. Tja, und noch einer ist da. Den übersieht man so leicht in Vers 48. Und zugleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und tränkt Jesus damit. Das ist auffällig. Der handelt ganz schnell. Also der griechische Text macht deutlich, der hört, wie Jesus schreit und er läuft sofort herbei, um Jesus zu helfen. Das ist der eine. Aber die anderen sind eben auch da, die dann in Vers 49 beschrieben werden. Ne? Das sind wieder die vielen. Der eine, der läuft schnell, um Jesus zu helfen. Und die übrigen, steht hier in Vers 49, aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Wir sind die Gaffer. Wir sagen, wait and see, mal abwarten, was da tut. Jetzt schauen wir uns das doch mal an. Und bleiben schön in der Zuschauerperspektive. Denken Sie. Und daran können wir noch etwas sehen. Wissen Sie, man kann so nah dran sein und doch alles verpassen. Sie können so nah dran sein an Jesus. Es kann Ihnen alles erklärt worden sein. Sie können das alles selber gelesen haben. Sie können vielleicht sogar erschüttert gewesen sein über das, was Sie da gelesen haben. Und trotzdem noch alles verpassen und zur Tagesordnung übergehen. Sie können die ganze aufrüttelnde Botschaft des Karfreitags zur Kenntnis nehmen und trotzdem so weiterleben wie bisher. Oder Sie können die zerrissene Welt, die zerrissene Menschheit, Sie können erschüttert innehalten wie der römische Centurio. Der hatte ja selbst die Kreuzigung beaufsichtigt. Also der trug gewissermaßen die polizeiliche Verantwortung dort an der Hinrichtungsstätte. Der musste dafür sorgen, dass alles seinen rechten Gang nahm, dass diese Hinrichtung auch funktionierte. Und als alles vorbei ist, da sagt er und seine Mitarbeiter stimmen dem zu, Vers 54, als das der Hauptmann sah und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Der bezieht jetzt Position. Der Hauptmann bezieht Position. Das Kreuz zerreißt die Menschheit in diejenigen, die an dem Kreuz vorbeigehen und es verspotten, und diejenigen, die unter dem Kreuz innehalten und die umkehren und die den Gekreuzigten als den Sohn Gottes anbeten. Und das ist doch heute am Karfreitag genauso. Sie können viele Leute fragen in Ihrem Freundeskreis, in Ihrem Verein, in Ihrer Nachbarschaft, was machen Sie mit Karfreitag oder was machst du mit Karfreitag? Und Sie werden alle möglichen Antworten bekommen. Ich gehe spazieren, ich genieße den freien Tag, ich schlafe aus, ich treffe mich mit meinen Freunden. Und dann fragen Sie mal nach und sagen, ich habe nicht dich gefragt, was du am Karfreitag machst, sondern was machst du mit Karfreitag? Ja, war ja so ein kirchlicher Feiertag, da soll ja diese Kreuzung oder irgendwas, verstehen Sie? Sie können viele Leute heute fragen, die könnten Ihnen nicht mal mehr sagen, was Karfreitag bedeutet. Und viele, die es sagen könnten, behalten dabei ein kaltes Herz. Und das ist im Grunde noch viel schlimmer. Wir wissen nicht, wie viele Einzelheiten der Centurio in diesem Moment schon verstanden hat. Wir wissen nicht, ob er schon ahnt, dass Jesus auch für seine Sünde stirbt. Aber wenn der Hauptmann das ernst gemeint hat, dann wird der Herr ihm bestimmt später zur vollen Erkenntnis verholfen haben. Da bin ich 100% sicher. Aber hier stellt er erst mal fest, gewissermaßen fürs Protokoll der Weltgeschichte, laut und vernehmlich, der, den wir eben auftragsgemäß getötet haben, das war Gottes Sohn. Und die anderen, die bleiben völlig ungerührt. Und wie sich damals die Wege unter dem Kreuz trennten, zerrissene Menschheit, so ist es geblieben. Wissen Sie, das ist doch erstaunlich. Das Kreuz hat einerseits eine starke Bindewirkung. Es kann Menschen mit Gott zusammenbringen und dann auch untereinander zusammenbringen. Wenn wir jemanden vorher nicht kannten und plötzlich verstehen, der glaubt auch an Jesus, der gehört auch zum Kreuz, dann ist sofort eine Verbindung, eine innere Verbindung gegeben, die unvorstellbar ist. Das ist auch ein Wunder. Aber das Kreuz ist zugleich das schärfste Trennmesser, das es zwischen Menschen überhaupt geben kann. Es zerreißt die Menschheit in zwei Teile, genauso wie den Vorhang im Tempel. Und die einen geben zu, dass der gekreuzigte Gottes Sohn ist, und sie beten Jesus an. Und sie können sich ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen. Und sie würden lieber sterben, als Jesus zu verleugnen. Und die anderen gehen ein Leben lang an diesem Kreuz vorbei. Für die einen wird das Kreuz zur Brücke, über die sie in die Arme Gottes flüchten, des Vaters. Und für die anderen wird das Kreuz zur Trennwand, weil sie sich unter diesem Kreuz nicht beugen wollen. Die einen geben zu, dass sie auf Jesus und seinen Sündetod angewiesen sind. Die geben zu, dass es auch meine Schuld war, Jesus, warum du sterben musstest. Und die anderen, die finden das belanglos, primitiv, zu persönlich. Ich brauche doch keinen Gekreuzigten. Ich brauche keinen Gekreuzigten. Ein bisschen Religion, aber keinen Gekreuzigten. Und sie werden im jüngsten Gericht dann einsehen müssen, dass dieses Kreuz ihre einzige Chance gewesen wäre. Die zerrissene Schöpfung. Sie hat uns vor Augen geführt, hier geschieht ein unheimliches Gericht Gottes über die Sünde und die Menschheit. Und dann der zerrissene Gott. So ernst nimmt Gott die Sünde. So ernst nimmt Gott meine Sünde. Aber dann der zerrissene Vorhang. Der Weg ist frei. Und schließlich die zerrissene Menschheit. Es muss eine Entscheidung her. Du, es muss eine Entscheidung her. Und Sie müssen sich fragen, auf welcher Seite der zerrissenen Menschheit Sie am Karfreitag 2017 noch stehen. Ob Sie diesseits des Kreuzes oder jenseits des Kreuzes, oder man sollte besser sagen, diesseits des Durchgangs, vor dem mal der Vorhang hing, und, oder jenseits des Durchgangs stehen. Und Sie müssen sich prüfen, mit welcher Haltung sehen Sie auf das Kreuz, mit welchem Blick schauen Sie auf das Kreuz, auf den Jesus. Ist das gleichgültig, gelangweilt, zweifelnd, stirnrunzelnd, ironisch, vielleicht sogar beleidigt, weil Gott Ihnen den Spiegel Ihres inneren Zustandes so schonungslos vor Augen führt? Oder schauen Sie erschrocken, beschämt, dankbar, erleichtert, getröstet, im Innern zutiefst glücklich auf dieses Kreuz? Auf einer dieser beiden Seiten müssen Sie stehen. Und ich darf das nochmal mit einem Bild zum Schluss sagen. Seitdem der Vorhang im Tempel zerriss, ist der Weg zu Gott frei, haben wir gesehen. Und man kann sagen, an die Stelle des dicken Teppichs damals, durch den keiner durchgucken durfte, ist jetzt ein anderes Material getreten, nämlich Holz. Vor dem Allerheiligsten hängt nicht mehr der Vorhang, sondern vor dem Allerheiligsten steht das Kreuz. Und das Kreuz ist durchsichtig. Der Vorhang war undurchsichtig, aber das Kreuz ist offen. Durch den Vorhang durfte keiner durch. Aber zum Kreuz ist jeder gerufen, aufgefordert. Komm, komm, lass dich retten. Von Geburt an sitzen wir alle in einem Boot, im selben Boot. Und es geht uns allen, und damit schließe ich, wie jedem jungen Mann, von dem ich hörte, der sich an der See bei Ebbe zu weit rausgewagt hatte. Ich habe das gelesen, ein wunderschöner Fußmarsch, so wird berichtet. Er ahnte nichts Böses, er vergaß die Zeit und die Gefahr, und dann rollten die Wellen heran. Und plötzlich merkte er, sein Leben ist in Gefahr. Erst lief er, dann stolperte er, dann schwamm er. Aber er merkte, ich schaffe es nicht mehr bis zum Ufer. Und plötzlich hört er vom Ufer eine Lautsprecherstimme. Und die Lautsprecherstimme ruft ihm zu, retten Sie sich zum Kreuz. Und er begreift, was gemeint ist. Denn nicht weit entfernt von ihm auf einer vorspringenden Landzunge, da erhob sich so ein hohes, eisernes Kreuz auf einem Steinsockel errichtet. Das war zur Erinnerung an ein Schiffsunglück vor etlichen Jahren mal dorthin gestellt worden. Und der Ertrinkende hört immer wieder die laute Stimme durch das Megafon. Retten Sie sich zum Kreuz. Und mit letzter Kraft kämpft er sich durch, klammert sich an das Kreuz, hält sich daran fest, bis ein Boot kommt und ihn nach Hause holt. Das Kreuz wurde seine Rettung. Und diese Predigt heute will Ihnen die gleiche Losung zurufen. Retten Sie sich zum Kreuz, wenn Sie es noch nicht getan haben. Und wenn Sie es getan haben, dann danken Sie. Danken Sie Jesus auf Knien dafür, dass es dieses Kreuz gibt und dass er Ihnen die Augen dafür geöffnet hat, Ihren erbärmlichen Zustand vor Gott zu erkennen und die Rettung dieses Kreuzes, die Rettung dieses gekreuzigten und Auferstandenen zu suchen. Aber wenn Sie das noch nicht gewagt haben, diesen Schritt, dann retten Sie sich zum Kreuz und warten Sie nicht. Viele denken, Sie seien gar nicht am Ertrinken. Aber in Gottes Augen, und das heißt in Wirklichkeit, sind sie es doch. Ohne das Kreuz sind sie am Ertrinken und werden Richtung Hölle gezogen. Das sagt die Bibel überdeutlich. Sie werden auf ewig verloren gehen. Und sie werden am Ziel ihres Lebens vorbeileben. Aber Jesus und sein Kreuz haben mitten in dieser Welt gestanden. Und Gott sorgt dafür, durch die Evangelien, durch die Verkündigung seines Evangeliums, dass das Kreuz immer noch zu sehen ist. Und dass der, der dort für uns alles gegeben hat, ruft und ruft und ruft. Rette dich zum Kreuz. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass das ganz wahr ist, was du uns in deinem Wort sagst. Und dass das Realität ist, was du für uns getan hast. Wir beten dich dafür an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.